FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast für FMCG und Handel Insights.
Wir sind Nina, Finn und Daniel. Jede Woche spricht einer von uns mit Gästen aus FMCG und Handel. Unser heutiger Gast, André Volkmann, Head of More Fizzy.
Viel Spaß beim Zuhören.
Wir haben halt gesagt, hey, wir wollen ein Getränk schaffen, wo man mit einer Dose schon mal dann einen signifikanten Beitrag zu leistet, eben auf die mindestens 30 Gramm am Tag Ballaststoffe zu kommen. Und die Fiber Gap sind ja dann ungefähr knapp 10 Gramm. Jeder kennt das vielleicht auch, wenn man irgendwie zu viel Ballaststoffe konsumiert und der Darm daran nicht so gewöhnt ist, dann kann das eben auch ein bisschen unangenehm sein und wir wollen eben maximale Verträglichkeit.
Herzlich willkommen zu einer neuen FMCG-Vibes-Folge. Heute mit André Volkmann, Head of More Fizzy bei der Quality Group. Hallo André.
Hey. Freue mich dabei zu sein.
Freue mich auch sehr, dass wir sprechen können. Du hast eine super spannende Entwicklung hinter dir. Du hast vor einigen Jahren ein Startup gegründet, Bettergy, und hast das jetzt im letzten Jahr erfolgreich an More Nutrition bzw. The Quality Group verkauft. Ja, super spannende Entwicklung und auch noch ein super spannendes Produkt mit einer Limonade. Bevor wir da gleich näher drauf zu sprechen kommen, lass uns doch einmal bei dir anfangen. Wie ist denn dein beruflicher Hintergrund und wie bist du damals in den FMCG-Bereich gekommen?
Ja, erstmal vielen Dank fürs Intro. Ich bin eigentlich von Haus aus Gesundheitswissenschaftler, habe aber sowohl im Studium als auch in meinem gesamten Leben eigentlich immer Ernährungsfokus gehabt und Schwerpunkt. Ich glaube auch vielleicht ein bisschen daher, dass ich halt Typ 1 Diabetiker bin, auch schon seit dem sechsten Lebensjahr. Typ 1 Diabetes ist ja quasi eine genetische Thematik, also eine Autoimmunerkrankung. Und das heißt, mein Leben lang musste ich mich schon irgendwie ein bisschen mehr mit Ernährung beschäftigen als jetzt irgendwie, glaube ich, nicht Diabetiker. Und habe dann ursprünglich in der Fitnessbranche relativ viel gearbeitet, aber dann später relativ früh hatte ich eine Verantwortung als Produktentwickler bei einer Supplement-Marke. War dann in der Fußball-Bundesliga aktiv, also als Ernährungsberater auf Vereinsebene für Bundesliga-Vereine. Habe auch da Produkte für entwickelt, habe schon mein Leben lang immer nebenher für Krankenkassen gearbeitet, Gesundheitsvorträge gemacht, mache ja gerade auch in der Forschung, gesundheitswissenschaftlichen Forschung noch Themen weiter mit Doktorarbeit und so weiter. Also das gesamte Thema Ernährung, Prävention, Ernährung war eigentlich immer mein Thema. Gerade Produktentwicklung fand ich halt super spannend und eben immer die Brücke zu schlagen, Praxis. Und deswegen hat mich halt immer beschäftigt, auch gerade bei Vorträgen, hey, was muss man machen, um halt relevante Stellschrauben zu verändern und gesündere Routinen zu etablieren. Und gerade Getränke spielen natürlich eine sehr große Rolle. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie nochmal tiefer einsteigen. Was gesundheitliche Auswirkungen angeht in Deutschland, ist eine der größten Zuckerquellen und so weiter. Und bei Ernährungsverträgen kam immer das Feedback, hey, was soll ich trinken? Also was ist jetzt gesund, was ist nicht gesund? Und dann dachte ich damals, hey, eigentlich müsste man mal ein Getränk entwickeln, was irgendwie einen gesundheitlichen Mehrwert hat und was diese gesamten Fragen einfach mal beantwortet, was natürlich recht schwer ist in der Produktentwicklung. Aber so kam es eigentlich damals zur ursprünglichen Idee, Getränke zu entwickeln. Und dann habe ich auch die ersten Getränke für die Bundesliga-Mannschaften entwickelt, so ein bisschen für bessere Energiebereitstellung. Und das war so ein bisschen der Start, um dann später daraus basierend auf der Rezeptur ein Startup zu gründen.
Du sprichst es schon an, Getränke sind ein riesiger Markt in Deutschland. Wir Deutschen sind, glaube ich, riesige Getränkefans. Was ich auch immer spannend finde, wenn man im Ausland ist, merkt man auch zum Beispiel allein das Thema Wassergetränke. Generell Getränke hat einen riesigen Stellenwert in Deutschland. Von der Dose, die gerade auch so ein bisschen ein Revival bekommt und ja gerade super im Trend ist, natürlich aber auch Flaschengetränke. Und wie du schon sagst, Thema Zucker ist ein riesiges Thema. Man merkt es auch so ein bisschen bei den großen Unternehmen wie Coca-Cola, Red Bull etc., dass die vor einigen Jahren auch verstärkt die zuckerfreien Getränke auf den Markt gebracht haben. Aber bei den Süßstoffen merkt man ja auch gerade eine Weiterentwicklung. Da kommen wir auch gleich nochmal dann im Detail zu, welche Süßstoffe ihr da benutzt im Getränk. Dann lass uns da mal tiefer einsteigen. Also du hast gesagt, Getränk. Wenn man jetzt ein Getränk entwickelt, was waren so deine Ansatzpunkte? Was war das Ziel vom Getränk? Die Zielgruppe auch?
Genau, also ganz am Anfang war die Zielgruppe so ein bisschen anders, weil wir waren ja mehr im Energy-Drink-Marktsektor und hatten bei der allerersten Version damals unter Bettergy ein Ziel, einen Energy-Drink auf den Markt zu bringen. Denn der andere hat der Süße nutzt. Wir hatten damals Isomaltulose drin, das ist so ein Kohlenhydrat, also eine längere Energiebereitstellung, eine andere Koffeinwirkung und so weiter zu haben. Eben ein rein pflanzliches Getränk auf den Markt zu bringen mit einer anderen Energiebereitstellung. So, das war so das erste Thema. Aber gerade für den Endkunden ist es einfach zu wissenschaftlich gewesen. Wir hatten auch ein Patent Leitantrag mit so über 100 Studien und so weiter. Und da war eigentlich das Grundziel immer, dass man ein Getränk entwickelt, was simpler ist und was einen Mehrwert in meinen Augen hat, also einen Mehrwert für die Gesundheit. Und dann haben wir eben das Thema der Ballaststoffe dafür gefunden, weil gerade Ballaststoffe eben einen richtig starken Mehrwert haben für die Gesundheit, also einen präventiven Effekt. Und diesen Gesundheitsaspekt eben in die Dose zu bringen, das war da eben das Ziel. Das ist, was die Produktentwicklung angeht, nicht so einfach, weil Ballaststoffe relativ kompliziert sind im Kontext der Säuren und insgesamt von einem Getränk. Und auch damals war das noch längst nicht üblich, dass man Ballaststoffe in Getränke packt, und dann war das ein recht langer Prozess. Aber im Nachhinein, glaube ich, war es etwas, was notwendig ist, dass man halt den Getränkemarkt um einen Gesundheitsfaktor bereichert.
Ja, ich glaube, ihr wart auch einer der Ersten auf dem deutschen Markt, oder die in dieser Form ein Getränk gelauncht haben.
Ich glaube ja. Also ich kenne zumindest so keine anderen. Bei uns ist ja auch schon ein bisschen länger her. Die Gründung von Betterji damals ist ja mittlerweile schon über 4 Jahre her. Und dann haben wir schon vor 3,5, 4 Jahren eben auch mit der Produktentwicklung der Ballaststoffgetränke angefangen und das dann eben auch relativ schnell im Markt gebracht. Und hatten die Ballaststoffe nur zuerst gar nicht so viel im Fokus, sondern eher so, andere Art der Süße, andere Art der Geschmacksgebung und so weiter. Weil das Thema der Ballaststoffe in der Öffentlichkeit dann nicht so auf dem Schirm war. Haben dann die Rezeptur aber immer weiterentwickelt und natürlich auch daran gearbeitet zu gucken, hey, wie kann man das Thema Ballaststoff kommunizieren? Was ist den Menschen wichtig? Wie kann man das Thema einbringen? Denn damals bei Betterji waren natürlich auch die Rahmenbedingungen noch ein bisschen anders als heute bei der Quality Group. Aber wir haben halt immer versucht, das Thema Ballaststoffe groß zu machen.
Ihr seid ja dann auch im Vertrieb gestartet, habt da, glaube ich, auch ganz gute Erfolge erzielt. Nehmen uns mal mit, beim Einzelhandel gibt es natürlich auf der einen Seite immer den Konsumenten, aber natürlich auch den Handel, der so die erste Schwelle ist und der, wo man auch erstmal den Einzelhandel überzeugen muss. Wie offen war denn der Handel damals für das Thema?
Also damals war es natürlich etwas komplizierter und schwieriger als heute, mit einem Startup anzukommen, mit einem neuen Thema, zu sagen, hey, wir haben hier was, auch Vorbilder aus den USA und Co. gab es auch nicht. Also Olipop und Poppy waren ja damals auch noch in den Kinderschuhen, während wir quasi parallel mit dem Thema gestartet sind. Die hatten wir am Anfang auch gar nicht auf dem Schirm. Und da war, also wir hatten da echt harte Kämpfe zu fechten. Wir hatten dann durchaus ein paar Erfolge, auch mal ein paar ganz gute Listungen, haben aber später sogar, also bevor dann jetzt auch der Exit zur Quality Group kam, haben in den letzten 1,5 Jahren parallel dazu aber sehr viel Fokus trotzdem auf Online-Markt gelegt, weil wir gesagt haben, hey, wir haben ein innovatives Produkt und wir glauben, obwohl das sehr schwer ist bei Getränken, dass wir es auch schaffen, dieses innovative Produkt sogar online erfolgreich zu machen. Und am Ende hatten wir sogar online mehr Verkäufe als offline. Und das als Getränk, glaube ich, schon, also muss ich an meine Mitgründer, die sich da im Performance-Marketing und so also echt stark bemüht haben, echt meinen Hut ziehen, dass wir es eben geschafft haben, durchaus im Online-Performance-Marketing relevantere Umsätze zu erreichen.
Ja, du hast eben schon die zwei großen Brands aus den USA angesprochen und es gab ja dann auch, ich glaube, im letzten Jahr ein großes Ereignis, wo dann Poppy von Pepsi gekauft wurde für 1 Milliardenbetrag. Und dann hat man gemerkt, dass dann auch hier in Deutschland Bewegung in das Thema kommt. Und ja, dann war für euch ja auch ein sehr bewegendes Jahr mit dem Exit. Nimm uns doch da mal mehr mit, wie ist das zustande gekommen?
Genau, also das war jetzt natürlich unabhängig von den Thematiken in den USA, aber ich glaube, vielleicht hat das auch dem Ganzen so ein bisschen Rückenwind gegeben, aber es war so alles fast ein bisschen parallel. Aber zumindest Anfang letzten Jahres war so für mich ein bisschen so das Ding, hey, wir müssen auf jeden Fall daran arbeiten, dass wir für unsere Mission mehr Öffentlichkeit bekommen, also noch mehr Power, noch mehr Fokus auf Ballaststoffe und so weiter. Mittlerweile, jetzt in ein Jahr später, sagt man schon so ein bisschen, Fiber is a new protein, also Ballaststoffe sind das neue Eiweiß, obwohl es eigentlich eine Ergänzung ist, also das eine wird das andere nicht ersetzen, aber es ist auf jeden Fall das neue große Ding, was dann aber auch da bleiben wird. Also ich finde, das ist kein Trend, sondern das ist auf jeden Fall gekommen, um zu bleiben. Und Anfang letzten Jahres, habe ich dann verschiedene, also ich habe immer wieder so zwischendurch geguckt, okay, was kann man alles machen? Natürlich Fundraising-Runden, wir hatten auch echt tolle Investoren und so weiter. Also was können wir aber machen, damit das Thema mehr Rückenwind bekommt? Und man hat schon damals gemerkt, okay, irgendwie verändert sich die Gesamtdynamik so etwas. Und dann habe ich halt nochmal mit verschiedenen potenziellen größeren Kooperationspartnern gesprochen. Also waren große Influencer dabei, da waren auch nochmal größere Geldgeber dabei. Und dann war eben auch Monotrition, also die Quality Group, dabei. Zuerst war das, das kam so erst ein bisschen später dazu als potenzieller Gesprächspartner. Dann hatte ich halt über einen Kontakt die Nummer von Christian Wolf. Da habe ich den angeschrieben, hatten wir irgendwie eine Woche später ein erstes Gespräch, 30 Minuten. Das war wirklich extremst gut. Und dann wiederum, ich glaube, ein paar Tage später, ich glaube, 2 Tage später mit Nicolas Lothar, also mit Nico. Nico Lothar ist ja der Produktentwicklungschef von More Nutrition ESN. Und ich hatte in der gesamten Phase seit mehreren Jahren noch nie Gespräche, die so gut waren. Also wo man sich so schnell einig ist und die so viel Verständnis haben für ernährungswissenschaftliche Themen natürlich und fürs Produkt und wie wichtig Ballaststoffe sind und wo auch potenziell, wie groß der Marktpotenzial ist. Das hatte ich in meinem gesamten Leben noch nicht, dass etwas so gut matchte und wo man die Mission nicht mehr erklären muss. Weil sonst muss man die Mission erklären, ey, warum Ballaststoffe, warum das, warum könnte das eine Chance sein? Und dann ging das eben auch super, super schnell, dass man sich darauf einig wurde oder dass man sich darin einig war, hey, hier könnten wirklich 2 Parteien zusammenkommen, die das gemeinsam groß machen können. Und dann ging es sogar relativ schnell dann bis zum Exit und bis zum Start der Mission.
Ja, du hattest ja bei LinkedIn dann auch schon ein bisschen berichtet, dass ihr auf der FIBO dann den Deal besiegelt habt. Und dann ja wirklich innerhalb von wenigen Monaten das Produkt, wenn ihr nochmal finalisiert habt, produziert habt und das dann auch das in den Launch ging, das war sicherlich sehr intensiv. Nimm uns da vielleicht mal mit. Also ihr hattet ja dann mit Betterji die Basis geschaffen. Wie war dann der weitere Prozess, dass dann letztendlich Morphesi entstanden ist?
Genau, also das war alles so April letzten Jahres, muss das gewesen sein. Und zum 1.6. waren wir übernommen. Also das ist schon echt mit Due Diligence-Prüfungen und Pipapo, Anwälten, die dann auch noch ein bisschen was austauschen. Bei uns auf der Seite, die Investoren, die Quality Group hat natürlich auch noch ein paar Shareholder und Co. da im Hintergrund. Das ging aber ultra schnell, weil alle haben gesagt, ey, wenn wir es machen, dann wollen wir dieses Jahr nach auf den Markt gehen, also 2025. Und dann haben wir eben auch so schnell durchgezogen und hatten auch so viele Möglichkeiten bei der Quality Group, dass wir dann schon im September die Produktion hatten, das heißt 3 Monate später nach Kauf und sind dann Anfang Oktober direkt auf den Markt gegangen. Und wie gesagt, das war natürlich alles super, super dynamisch und auch im Rückblick eine sehr spannende Zeit. Wie du gerade schon meintest, auf der FIBO quasi per Handschlag besiegelt, okay, wir ziehen das durch, wir machen das. Dann letzte Verhandlung und dann ist das gesamte Team zum 1.6. rübergejoint. Und hat dann eben mit vielen Freiheiten, aber auch mit super viel Hilfe der anderen Kolleginnen und Kollegen, dann haben wir das ganze Thema eben da drüben aufgebaut, aber eben auch immer mit der Mission, hey, wir wollen ja auf der einen Seite das Produkt aufbauen und auf der anderen Seite müssen wir aber auch vorbereiten, das gesamte Thema Ballaststoffe zu erklären und nicht nur bezogen auf unser Produkt, sondern Ballaststoffe generell, das heißt Obst, Gemüse, andere Ballaststoffquellen, auch die Unterschiede zu erklären und das ganze Thema aufzubauen, also da lief super, super viel parallel. Und das wurde dann von Juni bis September vorbereitet und dann war im Oktober der Start.
Spannend, ja auch echt beeindruckend zeitlich. Also wer sich ein bisschen in der Startup-Szene auskennt, der weiß, dass das echt ein sehr kurzer Zeitraum ist. Das muss man erstmal hinbekommen. Aber es ist schön, wenn es von allen Seiten harmoniert. Denn die More Nutrition ist ja, glaube ich, auch erst ein paar Jahre alt. Und der Grund, warum das Wachstum so rapide ist, finde ich persönlich, ist, dass Christian Wolf und das Team, die Influencer drumherum, auch das Thema Protein sehr wissenschaftlich angehen. Also soweit ich weiß, legt der Christian Wolf viel, viel Wert drauf, ist ja auch regelmäßig bei Social Media in Diskussion mit anderen Expertinnen und beleuchtet das Thema und hat das ja auch so ein bisschen publik gemacht, dass man schon Richtung 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht konsumieren sollte. Und Ballaststoffe, da sind sich ja die ganzen Ernährungsexperten einig, dass die sagen, so ungefähr 30 Gramm Ballaststoffe sind es, glaube ich, am Tag, die man zu sich nehmen sollte. Lass uns doch mal ein bisschen mehr dann auf euer Produkt jetzt zu sprechen kommen, das finale Produkt. Ihr habt, glaube ich, 10 Gramm Ballaststoffe pro Dose, zuckerfrei. Ihr nutzt ja nicht nur einen Ballaststoff, sondern einen Mix. Was ist da denn der Hintergrund?
Genau, also du hast gerade mehrere super spannende Themen angesprochen, natürlich aus meiner Sicht als Gesundheitswissenschaftler sowieso. Aber man muss sagen, die ganze Company ist extrem science-based. Ne? Also auch das Produktentwicklungsdepartment, was Nico da leitet, also wie da gearbeitet wird, wie wissenschaftlich gearbeitet wird, also auch wie groß das Team ist, auch an Wissenschaftlern und Co. im Hintergrund, was man so öffentlich gar nicht mitbekommt. Klar, in der Social Media Bubble kennen viele Christian und ich finde das auch gut, was er da macht oder wie er die Dinge erklärt. Das macht er einfach heftig gut, ne? Also wie einfach er manchmal wissenschaftliche Zusammenhänge erklärt und sehr wie praxisnah. Aber insgesamt hilft das natürlich gerade auch für mich. Ich bin ja irgendwo auch Wissenschaftler, wenn man mit gesamten Teams zusammenarbeitet und eben auch mit Kolleginnen und Kollegen oder zum Beispiel mit Nico oder der gesamten Company, die Mission verstehen. Denn Ballaststoffe, wie du gerade schon gesagt hast, sind extrem unumstritten. Also es gibt auch so ein Interview mit einem Professor der Medizin, ich glaube in der FAZ oder so, wo da gefragt wurde, hey, gefühlt gibt es so viele verschiedene Trends und alles, gibt es gar keine Sache, wo sich alle Experten weltweit einig sind. Dann sagt er doch, Ballaststoffe. und die Bedeutung der Ballaststoffe. Und das ist auch wirklich so. Und genau, du hast das auch richtig gesagt, mindestens 30 Gramm am Tag ist die Empfehlung für Erwachsene. Also mindestens, das heißt, nach oben hin geht ruhig auch noch ein bisschen mehr, aber der Durchschnittsdeutsche schafft eben ungefähr knapp 18 Gramm am Tag. Also das ist eine riesen sogenannte Ballaststofflücke, also die Fiber Gap, also so 18, 19, 20 Gramm am Tag ungefähr. Und wir haben halt gesagt, hey, wir wollen ein Getränk schaffen, wo man mit einer Dose schon mal da einen signifikanten Beitrag zu leistet, eben auf die mindestens 30 Gramm am Tag Ballaststoffe zu kommen. Und die Fiber Gap sind ja dann ungefähr knapp 10 Gramm. Und deshalb haben wir gesagt, hey, wir wollen es schaffen, dass man 10 Gramm Ballaststoffe pro Dose hat. Und dann auch noch maximalen Mehrwert. Und das ist auch das, woran ich selber in der Forschung so ein bisschen arbeite. Das heißt, unter anderem auch zu schauen, okay, welche Ballaststoffe haben welchen präventiven Mehrwert, also welchen vorbeugenden Mehrwert. Und gleichzeitig aber auch die Verträglichkeit relativ hoch zu halten, weil jeder kennt das vielleicht auch, wenn man irgendwie zu viel Ballaststoffe konsumiert und der Darm daran nicht so gewöhnt ist, dann kann das eben auch ein bisschen unangenehm sein. Und wir wollen eben maximale Verträglichkeit, kombiniert aber mit einer sehr hohen Ballaststoffmenge. Also wir sind, soweit ich weiß, weltweit mit der höchsten Ballaststoffmenge. Und warum vier verschiedene Ballaststoffe? Das hat was mit der Verträglichkeit zu tun, dass die verschiedenen Ballaststoffe quasi zu unterschiedlichen oder von unterschiedlichen Bakterien teilweise verwertet werden, dann quasi in unterschiedlichen Bereichen des Dickdarms fermentiert und genutzt werden und gleichzeitig wiederum auch verschiedene Ballaststoffe ja auch verschiedene Wirkungen haben. Das ist genauso wie, warum soll man verschiedene Arten Obst und Gemüse essen oder auch insgesamt unterschiedliche Ballaststofftypen essen. Und so hat man alles in einer Dose kombiniert, ohne dass es jetzt so wissenschaftlich werden soll oder muss. Aber das hat auf jeden Fall ganz, ganz viele Hintergründe, aber dass wir einfach maximal Mehrwert haben und maximal Mehrwert einfach wie, als wenn man ein ganz normales Getränk trinkt und sich darüber keine Gedanken machen muss und gleichzeitig aber für den Darm, für die Gesundheit, insgesamt für präventive Effekte relativ viel rausholt.
Ich habe jetzt auch schon die Möglichkeit gehabt, die Sorten zu testen. Ihr habt ja drei Sorten insgesamt, finde die geschmacklich auch alle top und muss auch sagen, dass geschmacklich ist wirklich eins zu eins wie eine Limonade ist. Also man merkt jetzt nicht irgendwas. Es gibt ja so Clear-Protein-Getränke, die ja auch sehr im Trend sind. Die haben dann immer diesen leichten Proteingeschmack, aber die Ballaststoffe wirken jetzt für mich relativ geschmacksneutral. Gibt es da irgendwie eine Challenge bei der Produktion, dass man irgendwie nur einen gewissen, also du meinst ja, ihr habt auf dem Markt somit das höchste Ballaststoffverhältnis im Getränk, dass du irgendwie sagen kannst, habt ihr mal experimentiert, 20 Gramm Ballaststoffe auf 100 Milliliter zum Beispiel zu integrieren oder gibt es da irgendwann eine Grenze geschmacklich?
Die größte Herausforderung ist auf jeden Fall erstmal, dass man die richtigen Ballaststoffe hat, die auch stabil sind im Getränk, auch über die Zeit, pH-Wert und so weiter spielt da eine sehr große Rolle. Und dann ist die zweite Grenze halt wirklich eher zu sagen, okay, was macht Sinn und wo liegt die Verträglichkeitsgrenze? Denn wie vorhin schon gesagt, die Durchschnittsdeutsche konsumiert so knapp 20 Gramm Ballaststoff am Tag. Und das Darm-Mikrobiom, also wir haben quasi fast mehr oder wir haben mehr Bakterien im Darm als Zellen im Körper. Also das zeigt so ein bisschen die Macht, das Machtverhältnis. Und diese Bakterien im Darm bilden mit uns eine Symbiose und haben enormen Einfluss auf das, wie es uns geht und so weiter. Diese Bakterien sind ja trotzdem lebende Lebewesen, die dann wiederum auch sich daran gewöhnen müssen, wenn sie plötzlich mehr Futter zur Verfügung haben und wie das Futter wirkt und so weiter. Das ist genauso wie, als wenn wir jetzt tagelang nichts essen und dann gehen wir plötzlich zum All-You-Can-Eat-Asiaten und futtern uns da zwei Stunden durch. Danach geht's uns auch nicht mehr so gut. Und so ähnlich ist es auch mit dem Darmmikrobiom. Wenn ich jetzt mein Leben lang super wenig Ballaststoffe konsumiert habe, und ich jetzt plötzlich über ein Getränk, also es wird ja noch relativ schnell aufgenommen, weil man trinkt ja eine Dose schneller, als man irgendwie einen Apfel isst oder so, über ein Getränk jetzt plötzlich 20, 30 Gramm Ballaststoffe zu mir nehmen würde und vielleicht dann auch noch die falschen Ballaststoffe, weil man nicht so gut verträglich Ballaststoffe genutzt hat, da würde man schon Nebenwirkungen merken. Das ist dann nicht lebensgefährlich, das ist auch nicht gesundheitlich schlimm, aber es ist halt unangenehm. Also so Klassiker sind ja Blähungen zum Beispiel, ne? Das bei Ballaststoffen. Und uns war halt ganz wichtig, dass wir halt maximal Mehrwert für die Gesundheit haben und gleichzeitig wiederum auch eine Verträglichkeitsstufe recht hoch haben. Und da haben wir halt super viel experimentiert oder das ist auch so mein Aufgabengebiet, dass man guckt, okay, wie weit kommen wir hoch? Und sagt vor allem, welche Ballaststoffe setzen wir in welche Konzentration ein, um das Beste aus allen Welten zu haben. Und das ist in der Entwicklung halt gar nicht mal so einfach. Da haben wir auch super viel Testungen gemacht, Verträglichkeitstestungen, Rezepturtestungen und so weiter, um dann am Ende so das Beste rauszuholen.
Ja. Jetzt seid ihr ja schon seit einigen Monaten auf dem Markt. Ich hatte auch schon die Möglichkeit, euer Getränk einerseits online zu bestellen, habe es aber auch bei mir schon im Fitnessstudio im Automaten mehrfach gekauft und jetzt auch schon in den ersten Supermärkten gesehen. Wie ist denn so bisher das Feedback von der Community und vom Markt, was den Geschmack und die Wirkung und auch das Verständnis angeht für das Getränk?
Ja. Also so hätte ich es mir zumindest vorher nicht vorgestellt und nicht erträumt, aber das Feedback ist wirklich durchgehend positiv. Also man sieht das ja auch bei Social Media. Social Media ist zwar nicht immer State of the Art oder manchmal auch nur, oder kann ja auch verzerren, der Eindruck. Aber immer, wenn wir als Unternehmen Fizzy posten oder ich privat oder andere Influencer, wie das Feedback dann ist auf den Geschmack, auf andere Dinge. Wir hatten auch Verträglichkeitsthemen. Ein einziges Feedback bis jetzt, wo irgendwie gesagt wurde, ey, hier, das ist ein Punkt. Und das heißt, es bestätigt eher, dass wir da auf den richtigen Weg sind. Wo wir weiterhin eine große Mission haben, auch wenn wir schon sehr weit sind, ist natürlich immer noch in der Masse das Thema der Ballaststoffe groß zu machen. Also wir machen auch selber Erhebungen und Datenanalyse und Co. Und gerade in unserer gesamten Zielgruppe, also wir kriegen schon richtigen Push da drauf, auch was den Handel und sowas angeht. Also sieht alles extrem positiv aus, was mich natürlich maximal freut, jetzt gerade für den Handelseintritt, den wir gerade machen. Das sieht alles echt top aus und wir haben auch schon super schnell die ersten Nachorders gehabt von den größeren Handelspartnern und so weiter. Also ist alles richtig, richtig gut. Aber unsere Mission ist dennoch übergeordnet erst abgeschlossen, wenn wir in der ganz, ganz breiten Masse erreicht haben und die Menschen das Thema Ballaststoffe verstehen und den Mehrwert verstehen und damit auch die richtigen Dinge assoziieren. Wie gesagt, wir sind da schon recht weit und auch deutlich weiter in Deutschland als vor einem Jahr noch, aber da ist immer noch ein bisschen Arbeit zu tun. Viele wissen, dass Ballaststoffe etwas Gutes sind, aber was sie alles genau machen und wo sie aber überall positiv wirken, das wissen so viele dann auch noch nicht. Und das ist für mich dennoch, auch gerade als Gesundheitswissenschaftler, eine sehr große Mission, dass die Menschen einfach dieses super tolle Thema der Ballaststoffe halt besser verstehen. Und da haben wir noch ein bisschen Arbeit, aber was Fizzy isoliert angeht, sind wir da schon sehr weit.
Ja, Thema Handel, es gibt ja auch schon einige Marktbegleiter hier in Deutschland, unter anderem sind die auch schon in der Drogerie national gelistet und das wird auch sehr gut angenommen. Was glaubst du vielleicht auch für The Quality Group, wie wichtig war da auch der Faktor Getränk, dass man jetzt nochmal zusätzliche Platzierungen hat? Man kennt ja die Produkte vor allem aus dem Proteinbereich, die dann jetzt teilweise schon bei Rewe wirklich einige Regalmeter einnehmen, also super erfolgreich, und das war wirklich wie so ein Rush. Also ich war da auch fasziniert von dem Tempo. Ich bin ja jetzt auch schon seit einigen Jahren in der Branche, wie plötzlich gefühlt von 0 auf 100 teilweise da 2 Meter Regale bei meinem Rewe waren mit monotypischen Produkten, auch mit höherpreisigen Produkten. Also das ist auch nochmal ganz interessant, dass die Leute auch bereit sind, für 20 Euro, 30 Euro Protein zu kaufen im Einzelhandel. Das war so vorher auch nicht möglich. Jetzt aber bei meinem Rewe beispielsweise war dann Fizzy in der Getränkebereich einsortiert. Das heißt, wie wichtig ist das und auch das Thema Sorten? Ihr habt jetzt 3 Sorten. Was ist da vielleicht eure langfristige Strategie, um da auch das Facing, die Präsenz im Handel noch weiter auszubauen?
Also es waren jetzt mehrere Themen. Also ich sehe auf jeden Fall Fizzy eindeutig im klassischen Getränkeregal, weil da müssen wir einfach hin. Also wenn wir am Ende eine Alternative sein wollen zu den ganz klassischen Getränken, und wie gesagt, meine Mission ist ja, dass wir einen Mehrwert, einen Gesundheitsmehrwert ins Getränkeregal bringen, da müssen wir auch neben den ganz klassischen Getränken stehen, und dann kann am Ende der Konsument, die Konsumentin einfach entscheiden, hey, will ich Ballaststoffe zu mir nehmen heute oder will ich das irgendwie nicht? Aber aus meiner Sicht spricht auf jeden Fall nichts dagegen, und sich dann ein Upgrade zu bieten. Genauso wie vor einigen Jahren war das Thema Proteinriegel ja auch noch viel kleiner, wie du schon gerade gesagt hast. Ne? Das ging ja relativ schnell, dass die Leute irgendwann erkannt haben, hey, wenn ich was snacken will, aber gleichzeitig mir so einen Mehrwert bieten will, dann greife ich mir auch zum Proteinriegel, und dahin auch festgestellt haben, hey, das kann richtig, richtig gut schmecken. Und ich glaube, dass das eben auch ein sehr großer Anteil des Erfolges ist, dass man einfach die Routinumstellung, also diesen Smart Swap, wie wir das jetzt gerade bei der Kampagne nennen, so einfach und so niedrigschwellig macht, wie es geht. Das heißt, man muss seine Routinen nicht groß umstellen, man muss gar nicht so viel umdenken, sondern einfach sagen, hey, ich ersetze das eine durch das andere und werte dadurch etwas auf. Und dafür muss es ja aber halt auch ähnlich schmecken. Und dafür müssen wir aber auch da stehen, wo die anderen Produkte sind, so im Getränkeregal. Ansonsten in Märkten, wo wir die Möglichkeit haben, auch unsere Proteinprodukte separat zu platzieren, oder diese ganzen More- oder ESN-Regale auch, die sind natürlich für uns als Unternehmen extrem Gold wert. Und ich sehe Fizzy natürlich auch ein bisschen da, aber ich sehe Fizzy eben trotzdem primär, weil Getränke schon nochmal ein bisschen was anderes ist, primär eben im Getränkeregal. Und ich glaube, dass dieser gesamte Trend gerade voll führend spricht, also ne, auch was Ballaststoffgetränke per se angeht. Und ich glaube schon, dass wir da sehr, sehr gut dastehen, auch im Kontext der Mitbewerber, ne, auch mit den Möglichkeiten, die wir als Unternehmen haben, auf der einen Seite im Marketing auch Produkte zu erklären, aber auch das Produkt selber, über Geschmack, über unsere Rezeptur und so weiter, weil wir sind in vielen Bereichen komplett eigene Wege gegangen, haben eine komplett eigene Entwicklung, also auch ganz anders als die Produkte in den USA und so weiter. ja teilweise das Vorbild sind von unseren Mitbewerbern, sondern wir sind halt den komplett eigenen Weg gegangen, eigene Rezeptur, eigene Süßungsentwicklung, eigene Ballaststoffrezeptur, um einfach hier ganz stark auf den deutschen europäischen Markt zu reagieren. Und glaube ich auch, stehen da sehr gut und solide da, um hier die Branche richtig oder die Ballaststoffgetränke in Deutschland groß machen zu können.
Ja, mal Thema Mitbewerb. Es gibt ja auch immer mehr Startups, die auch mit Adaptogen beispielsweise arbeiten. Und man kennt es auch von den Trinkmahlzeiten, die sind ja auch in den letzten Jahren immer weiter gewachsen. Thema Vitamine, war das so ein Thema, dass ihr sagt, wir wollen da irgendwie noch 15 Vitamine mit inkludieren oder irgendwelche Pilze etc., also gesunde Adaptogene, habt ihr darüber mal nachgedacht?
Ja, haben wir immer. Natürlich auch gerade hier im Unternehmen gibt es ja auch sehr interessante andere Produkte oder wir haben ja ein Gesamtportfolio, wollten uns gerade jetzt am Anfang aber erstmal nur auf das Thema der Ballaststoffe beschränken, weil ich finde auch, gerade wenn man neue Dinge Kundinnen und Kunden erklärt, da muss man sich auch ein bisschen darauf fokussieren. Wenn wir jetzt noch irgendwie draufschreiben würden, ja, mit denen Vitamin noch drinne und dann das noch, dann kann das so ein bisschen verwirrend sein. Und am Ende darf es uns auch nicht zu kompliziert machen. Wir sind jetzt gerade eine super Softdrink-Alternative ohne Zucker, mit einer komplett anderen Süßungsformel und eben Ballaststoffen. Und da sind ja schon drei Dinge, die man irgendwie manchmal erklären muss. Und für mich wäre das Produkt, also auch rein wissenschaftlich betrachtet, jetzt nicht besser, nur weil wir da noch ein paar Vitamine reinpacken würden, sondern das, was den Menschen hier wirklich fehlt, sind die Ballaststoffe und das ist der Kern des Produkts.
Ja. Du meinst ja jetzt auch dem Thema Wissenschaft, das wird ja auch immer wichtiger. Man merkt auch, die Leute interessieren sich immer mehr für das Thema Gesundheit, die tragen plötzlich Health Tracker etc., auch die junge Generation. Und dann hast du auch gesagt, Ballaststoffe sind kein Trend, sondern die werden bleiben. Das sehe ich auch so. Gibt ja mittlerweile auch schon Snacks und andere Produkte in dem Bereich. Was ist so dein Ausblick vielleicht auf die nächsten Jahre, wenn es mal um das Wachstum dieser Produktkategorie geht? Also glaubst du, es wird da noch neue Ballaststoffe geben, die vielleicht irgendwann auch mal mit KI generiert werden? Gibt es vielleicht auch noch neue Süßstoffe? Was erwartet uns Konsumenten da?
Ich glaube, das wird insgesamt super, super spannend. Also es gibt ja auch durchaus Entwicklungen und das wir nutzen. Schritt zurück, wir nutzen die Ballaststoffe bei Fizzy ja auch sogar ein bisschen zur Geschmacksentwicklung. Also wenn man jetzt die Ballaststoffe rausnehmen würde aus dem Getränk, das heißt, man hätte dann immer noch die Aromen, man hätte die Säure, man hätte die Monkfruit und so weiter, also die Süßungskomponenten drin, dann würde das Getränk anders schmecken. Und da spielen die Ballaststoffe auch gerade für das Mundgefühl, also für die Sensorik schon auf jeden Fall auch eine Rolle bei dem Getränk. Und ich glaube, dass die Entwicklung immer mehr dahin gehen wird, dass wir solche Komponenten in Produkten haben, die mehrere Zwecke erfüllen. Also auf einen Seite Süße, ne? Und auf der anderen Seite halt einen funktionalen Mehrwert. Und es gibt ja auch Entwicklungen, Ballaststoffe quasi als Süßstoff zu verwenden und so weiter. Also ich glaube, das sind insgesamt Trends, die extrem spannend werden. Und ich glaube, es wird immer mehr dahin gehen, dass die Leute einfach, wie ich vorhin schon meinte, ihre Routinen austauschen wollen durch Dinge mit Mehrwert. Und das wird halt alles Mögliche betreffen. Ne? Also das ist ja dieser Protein-Hype, der hat jetzt ja überall Einzug gezogen, also von Pizzen zu Pudding, zu Riegeln, zu allen Möglichen. Und das zweite große Thema ist halt wirklich, was halt Sinn macht. Also es macht gesundheitswissenschaftlich ja nicht alles Sinn, was man machen könnte. Aber wie du schon meintest, macht das Thema Ballaststoffe halt schon maximalen Sinn, weil Ballaststoffe ja nicht nur auf die Verdauung wirken, sondern auch präventive Effekte haben im Kreislaufsystem und Insulinsensitivität und auf ganz, ganz vielen anderen Ebenen. Und diese ganzen Dinge zu verbessern, Sättigungseffekte, Körpergewicht und so weiter. Und da spielen halt überall Ballaststoffe mit rein. Deswegen glaube ich, wird das etwas sein, was man in ganz vielen Arten und Formen sehen wird. Und gerade bei Ballaststoffen gibt es auch eigentlich nicht nur 10, sondern man kann sich da wirklich hunderte verschiedene Ballaststoffe raussuchen. Und das ist deswegen super spannend.
Wenn du jetzt nochmal auf deine persönliche Gründungserfahrung zurückblickst in den letzten Jahren, was wären vielleicht so deine Top-Learnings für angehende GründerInnen, die jetzt gerade starten, was sie beachten sollten bei einem Kunden von einem Food-Startup? Und vielleicht auch, wie man sich aufstellt, wenn man jetzt auch die Vision hat, ich möchte mal einen Exit machen oder ein IPO. Oder halt einfach, ich strebe ein großes Wachstum an mit dem Food-Startup, wie man da vielleicht auch von Beginn an die richtigen Strukturen schaffen kann, worauf man da achten sollte.
Das sind jetzt, glaube ich, keine Dinge, die man nicht von das gehört hat, aber man muss sie trotzdem immer wieder wiederholen. Also erstens, man sollte sich das nicht zu einfach vorstellen. Also auch bei uns war es über Jahre weg wirklich ein sehr, sehr taffer Überlebenskampf, der uns alles abgenommen hat, alles gefordert hat, was wir an Energie und Fokus aufbringen können. Das Gründungsteam ist super wichtig, die Mission ist super wichtig und ich glaube gerade, dass man auf jeden Fall sehr gute Chancen hat die nächsten Jahre, gerade im Food-Bereich, wenn man halt wenn man halt einen Mehrwert bringt und sich halt wirklich anschaut, was könnte eine Innovation sein, wo sind Lücken? Und das war auch so ein bisschen immer unser Learning, sowohl im Online-Verkauf als auch natürlich auch irgendwie im Handel. Wenn man halt das Gleiche macht wie alle anderen, nur dann irgendwie mit einer neuen Geschmacksrichtung oder so, ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube aber, wenn man sich mit Themen sehr intensiv beschäftigt und wirklich guckt, hey, was könnte eine Problemlösung sein, dann findet man Nischen und dann kommt man auch gegen größere Unternehmen an, die halt viel mehr Power haben, aber die dann vielleicht die Nischen nicht so schnell erkennen oder viel langsamer darauf reagieren und dann halt wirklich mit voller Energie rein. Und da muss man natürlich auch viel netzwerken, sich die richtigen Partner holen, Investoren eventuell noch. Und ansonsten auch das, was Christian immer sagt, auch wenn wir das gar nicht so viel gemacht haben oder ich ein bisschen zu spät gemacht habe. Aber Christian sagt ja auch immer, dass man sich halt eine Personal Brand aufbauen muss und dass diese Personal Brand das ganze Unternehmen nach außen verkörpern muss. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ein Thema, was die nächsten Jahre auch noch viel wichtiger wird oder schon jetzt super wichtig ist, dass man damit anfängt und sich so stark mit seinem Produkt identifiziert, dass man das nach außen strahlt. Ich glaube, wenn man das berücksichtigt, dann kann man sehr schnell sehr gute Sales erreichen und sein Produkt sehr erfolgreich machen.
Ja, das Thema Personal Brand kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. Christian war ja auch oder ist ja auch über den Winter immer in Südafrika und hat ja unter anderem auch in die Sportmarke Oase investiert und kombiniert das auch ganz gut und hat da auch ein paar Statistiken gepostet, dass er, glaube ich, in einem Monat 200.000 zusätzliche Follower generiert hat, indem er mit Jan, dem Gründer von Oase, gemeinsame Stories gemacht hat. Wenn wir jetzt nochmal auf dich persönlich schauen, ich meine, More Nutrition, The Quality Group, hat die letzten Jahre ein rasantes Wachstum hingelegt, wächst auch rasant weiter. Wie siehst du da jetzt in den nächsten Jahren deine Position in dem Firmenkonstrukt? Kannst du dir auch mal vorstellen, ins Ausland zu gehen, da vielleicht auch die Expansion weiter zu begleiten? Was ist da deine persönliche?
Also wir als Team, das betrifft natürlich nicht nur mich, aber wir alle, die von Velergy, die Quality Group gejoint sind, wir haben natürlich die ganz klare Vision und Mission, hier unser Baby, sag ich jetzt mal, groß zu machen. Und egal was dafür gefordert wird, das will ich auch tun. Es macht auch super viel Spaß. Auch die Themen, die ich hier im Unternehmen machen darf und jeden Tag mache, machen super viel Spaß, auch mit den anderen Teams zusammenzuarbeiten. Und da sehe ich meine nächsten Jahre. Das heißt, wir sind zwar gerade gestartet und das läuft auch sehr gut, aber wie ich vorhin schon meinte, Ballaststoffe gibt es noch super viel zu erzählen und die Forschung im Kontext von Ballaststoffen ist extrem spannend und da passiert noch so viel. Zum Beispiel letztlich habe ich einen Podcast auch über die Haut-Darm-Achse gesprochen, auch alleine da die Verbindung, auch was Optik zum Beispiel angeht oder Entzündungsprozesse auch auf der Haut und noch ganz viele andere Zusammenhänge, weil das Mikrobiom so ein kompliziertes Thema ist, wo man erst jetzt so Step-by-Step anfängt, alles zu verstehen, wo das Mikrobiom mit einer Rolle spielt und dass diese ganzen Themen einfach nach außen gebracht werden können und dass wir einfach natürlich das Ganze noch weiterentwickeln, also Physi weiterentwickeln, andere Sorten machen, dann natürlich, wie du gerade sagtest, irgendwann noch andere Märkte erobern, das Ganze richtig groß machen. Diese Mission gilt es natürlich zu verfolgen, hier innerhalb der Company zu festigen und das ist, da sehe ich meine Mission und nebenher, wie gesagt, mache ich ja in der Forschung noch Sachen, bin immer noch im Gesundheitsbereich und ein paar anderen Dingen tätig, aber meine ganz klare große Vision und Mission ist hier aus der Innenperspektive, also bei der Quality Group, Physi so groß zu machen, wie es geht.
Das ging doch sehr vielversprechend. Ich glaube, da hast du einiges vor und noch ein riesiges Potenzial, was du dann in den nächsten Jahren bauen kannst. Dann zum Abschluss noch die Frage, ich habe jetzt alle Sorten probiert, finde sie alle lecker. Was ist vielleicht deine persönliche Lieblingssorte oder hat die Community schon eine Lieblingssorte oder sagst du, die Sorten sind alle gleich beliebt?
Ja, das ist ein bisschen, also bei mir schwankt das. Also ganz am Anfang war es ganz klar White Peach. Da habe ich gesagt, da kommt nichts dran. Und mittlerweile hat sich das ein bisschen zu Orange gewandelt, was so den Alltag angeht. Und ich glaube, das geht recht vielen so. Was die Abverkäufe angeht, ist es ganz interessant, dass da die relativ gleich auf sind. Also es gibt, ist immer so ein bisschen gefühlt so Wellen. Mal gibt es irgendwie eine Woche, wo White Peach ziemlich gut ist. Dann kommt irgendwie eine Woche, wo Lemon Lime gut ist. Und ich kann wirklich nicht sagen, dass ich da jetzt schon Favorit gebildet habe. Aber vielleicht kann ich auch ein bisschen spoilern. Ich habe übergeordnet, glaube ich, schon einen Favoriten, aber der ist noch nicht auf dem Markt. Da kann jetzt jeder sich selber was draus interpretieren, aber es heißt auf jeden Fall, dass das geht noch weiter.
Ich kann auf jeden Fall jedem nur raten, man findet die Physi-Produkte auf der More-Website relativ einfach. Einfach More Physi googeln, dann hat man direkt schon den Teil vom Shop und kann darauf gehen. Wir werden deine Kontaktdaten natürlich verlinken. Und kann einfach jedem Zuhörer mal empfehlen, das wirklich zu probieren. Mir persönlich schmeckt sehr gut, geschmacklich. Also wie ich auch schon meinte, man schmeckt von den Ballaststoffen nichts. Es schmeckt 1:1 wie eine leckere, erfrischende Limonade. Und ich finde auch alle Sorten top. Wir sind gespannt auf das Feedback von der Community. Gerne dann auch kommentieren und dann posten, wie es euch geschmeckt hat. Und ja, wir werden deine Entwicklung weiter verfolgen. Sind gespannt auf die weiteren Produkte und dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview an dieser Stelle.
Ich bedanke mich auf jeden Fall auch. Es war richtig, richtig cool hier, dass ich hier sein durfte. Und wie du schon gerade meintest, jeder, der irgendwas, jedes Feedback ist sehr willkommen. Egal, mich bei Instagram, LinkedIn kontaktieren oder über irgendwelche anderen Wege. Wir freuen uns auf die Zukunft und ja, allen auf jeden Fall gesund bleiben, das ist das Wichtigste.
Vielen Dank fürs Interview und alles Gute.
Okay. Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen.
Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgvibes.com.